herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs und in der 5. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Dominik van Everdingen, Queen of the Office beim An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie Dominik ImprovisateurInnen hilft, gesund im Job zu bleiben, wo Impro-SpielerInnen richtig falsch liegen aus ihrer Sicht
und warum ich kein Impro spiele, was der Geri gut findet.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Dominik, es ist Oktober 2024 und dies ist die 5. Folge der Impro-Lounge, also One-on-One mit Dominik van Everdingen. Dominik kommt aus Luzern und hat aber, wenn ich mich nicht irre, in Zürich Psychologie studiert, hat in der Arbeitsintegration gearbeitet und arbeitet im Moment neben dem An und für sich auch noch beim Zirkusquartier, auch in Zürich. Seit Ende 2021 ist sie bei uns und inzwischen hat sie mehrere große Titel in ihrem Arbeitsbeschrieb. Sie ist Leiterin des Büros, sie ist auch noch HR-Managerin und sie ist darüber hinaus Assistenz der Geschäftsleitung. Ich werde Sie heute auch ein bisschen fragen, was das heißt, all diese Aufgaben zu haben. Und wir werden uns über viele spannende weitere Themen mit einem Muggel in der Impro-Welt unterhalten. Und an dieser Stelle heiße ich ganz herzlich willkommen. Hallo Dominik.
Hallo Gerry.
Dominik, ich habe schon verraten, dass du aus Luzern kommst, aber Luzern ist groß. Wo kommst denn du genau her und was hat dich nach Zürich gebracht?
Ja, Luzern ist gar nicht so groß, wie du wahrscheinlich meinst.
Also ich meinte den Kanton, nicht die Stadt. Und, du kommst aus der Stadt?
Ich komme aus der Agglomeration von der Stadt. Mhm. Ich komme aus einem schönen Dorf, wo Adligenswil heisst. Mhm. Es ist gerade neben Udligenswil.
Wer kennt es nicht?
Wer Udligenswil, ja. Genau, neben Meierskappel.
Das ist jetzt, klingt wie ein erfundener Name. Meierskappel. Oder wie so ein Berner Oberlanddörfchen.
Ja, ja, Merlischachen gibt es auch
noch. Merli? Oh Gott, okay. Ich hätte noch gerne noch einen schönen Namen.
Hoftre.
Ich hoffe, dass treue Fans jetzt googeln, ob und wo genau diese Orte sind.
Notto gibt es auch noch, das ist auch noch schön.
Notto, aber das ist eigentlich wahrscheinlich Notwil.
Ja, genau.
Guck, ich kenne schon ein bisschen Luzerndeutsch, das Notto Notwil heißt.
Sehr gut.
Also, du kommst aus der Agglomeration von Luzern.
Genau, dort habe ich auch gewohnt bis nach der Kanti, bis 19 und bin dann nach Zürich studieren. Mhm. 2010, zuerst habe ich Englisch studieren und habe dann aber zuerst noch gependelt. Mhm. Und bin dann 2013 habe ich mein Base nach Zürich verlagert.
Warum hast du das vielleicht gewusst? Warum hast du Englisch studiert? Also das stand bestimmt mal in deinem Lebenslauf drin, den ich nicht genau gelesen habe. Aber
ja, nein, ich habe 2010 Englisch, Anglistik studiert an der Uni Zürich, weil ich nicht gewusst habe, was ich studieren soll. Ich habe gute Englischnoten gehabt und habe mich relativ zügig müssen entscheiden, weil die Anmeldefrist für die Uni schon abgelaufen war. Ich musste dann noch nachzahlen. Genau, und habe das einfach mal studieren, nicht wissend, was das genau bedeutet und habe irgendwie noch 2-3 Monate in diesen Seminarräumen, wo ich einen Aufsatz nach dem anderen haben müssen schreiben, gemerkt, ey, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Alle Leute hier innen wollen irgendwie Lehrer werden, Lehrerin werden. Und das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Und dann habe ich mein Leben müssen überdenken, mit Anfang 20. Und genau, habe dann angefangen Psychologie studieren.
Und Psychologie, war das derselbe Grund, weil du nicht wusstest, was sonst, oder hatte das spezifischere Gründe?
Das war auch einer der Gründe gewesen. Ein anderer Grund war, weil ich gehört habe, dass es einfach Vorlesungen sind, wo man eigentlich nicht muss Präsenz zeigen muss.
Das ist eine gute Grundlage, um etwas zu lernen. Ne?
Ja, das war so ein bisschen frei. Es hat niemand gemerkt, ob man jetzt in diesem Vorlesungssaal gesessen ist oder nicht. Es waren 1500 Leute, die gleichzeitig auf Psychologie studieren. Das war sehr appealing für mich. Das hat mich sehr gereizt. Und mir hat dann auch jemand gesagt, dass man gar nicht so gut in der Mathe sein muss. Weil es ist früher immer das Gerücht umgegangen, man muss mega gut in der Mathe sein, weil man hat Statistik und so. Und dann habe ich gehört, dass das nicht so ist.
Und jetzt hier für die ganze Welt in dem Podcast, wie gut muss man in Mathe sein?
Gar nicht gut, das ist mega einfach.
was hast du denn, hast du dein Studium für deine berufliche Karriere Einfluss gehabt? Hast du damit was gemacht, oder?
Ja, also ich habe mich so ein bisschen Anfang Master so ein bisschen die Orientierung verlieren, weil ich immer mehr und mehr gemerkt habe, ich studiere jetzt das, weil ich da jetzt schon drin stecke, aber ich sehe, ich habe nie ein mega klares Bild von mir gehabt in diesem Beruf. Mhm. Ich wollte eigentlich immer eine Psychotherapeutin werden, wie man das halt irgendwie will. So. Und habe dann aber mehr und mehr so ein bisschen die Realität davon erlebt und gesehen, habe mal für das Praktikumsgespräch bin ich in einer Klinik gesessen, in diesem Warteraum, und habe mich einfach das erste Mal wie so gefragt, will ich in so einem Umfeld wirklich arbeiten? Ist das wirklich also etwas, was ich persönlich für mich will? Und habe dann auch von Kolleginnen gehört, die dann nach dem Studium in der Klinik arbeiten und Weiterbildungen machen. Ich habe gemerkt, nein, das ist irgendwie nicht, das ist irgendwie sagt mein Bauch einfach nein. Mhm. Mhm. Genau, und dann habe ich mir irgendein Praktikum gesucht, wo ich nach dem Studium auch ein bisschen Geld verdienen konnte und bin dann so in der Arbeitsintegration gelandet. Und das war aber sehr multi- oder interdisziplinär gewesen. Dort musste man nicht unbedingt Psychologie studiert haben. Da sind ganz viele Leute von vielen verschiedenen Richtungen zusammengekommen.
Was versteht man denn unter Arbeitsintegration?
Das ist echt wieder die Eingliederung von Personen, die aus dem Arbeitsmarkt rausgefallen sind. Jetzt in unserem Fall, also es war eine Stiftung für Leute mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Mhm. Und wir sind dafür eigentlich verantwortlich gewesen, Leute versuchen, wieder nach einem Krankheitsausfall wieder in die Arbeitswelt zu integrieren. Genau. Und dort bin ich als Case Managerin und Jobcoach, habe ich dort mehrere Leute begleitet.
Und warum bist du da nicht heute noch?
Dort hat es anfangs ein mega cooles Team gehabt und mir hat den Job auch gerade so nach dem Studium mega Spass gemacht. Ich habe mich mega gefreut, endlich mal wie so etwas Richtiges zu arbeiten und nicht einfach nur studentenmässig im Lollipop Süßigkeiten verkaufen. genau, wir hatten ein mega cooles Team gehabt und es war alles super gewesen. Und irgendwann, so nach 2, 3 oder 4 Jahren, ist wie so ein kleines Team auseinandergefallen. Viele Leute sind gegangen, viel Wechsel gegeben. Und dann habe ich wie auch gemerkt, dass das Team mir extrem wichtig ist an einem Job. Und das hat nicht mehr gestimmt. Und dann habe ich dort ins Blaue rausgekündigt und habe gefunden, ich mache jetzt irgendetwas anderes. Ich weiss noch nicht so genau was, aber genau.
Dir war, also ist das richtig, die Aussage zu sagen, dass dir der Ort und die Bedingungen, wie du arbeitest, also wichtiger sind als das, was du arbeitest?
Ja, ich glaube, ich kann das so sagen. Ich kann nicht mehr das so pauschal sagen, aber ich frage mich manchmal selber, ob ich zu viel Wert auf das lege. Mhm. Aber ich komme halt mega gerne arbeiten, wenn ich meine Arbeitskollegen auch fast so ein bisschen als Kollegen, als Freunde gesehen. Und wenn das nicht so ist und rein nur der Arbeitsinhalt noch übrig ist, quasi, dann fängt es mich so ein bisschen an zu stressen. Dann habe ich nicht mehr mega Spass daran. Und ich glaube, das ist bei mir einfach ein bisschen so. Ich bin, ja, der Arbeitsinhalt, was ich mache, ist mir nicht so wichtig. Mir sind die Leute rundherum wichtiger für das, dass es bei mir am Arbeitsplatz gut geht.
Ich glaube, ich komme darauf später nochmal zurück, wenn ich dich fragen werde, was die Rollen sind, die du beim An und für sich hast. Jetzt möchte ich aber erstmal wissen, wie bist du das erste Mal mit Impro in Kontakt gekommen?
Hey, im Fall wirklich das erste Mal, glaube ich, durch das lustige Inserat, das ich gesehen habe. nach meiner Auszeit, wo ich so ein bisschen umgeschaut habe, wo ich arbeiten könnte, habe ich das Inserat gesehen, das, glaube ich, du geschrieben hast, mit diesen 3 Sätzen. Willst du mitten im Kuchen von Zürich arbeiten, kannst du 50% arbeiten und hast du Bock auf ein Abenteuer? Und ich habe das Inserat so cool gefunden, dass ich gefunden habe, ja, mega geil. Und dann habe ich mich halt, wie man das so macht, über die Webseite informiert und habe dann noch nicht so eine mega Ahnung gehabt, was Impro-Theater ist. Ich glaube, ich habe vielleicht mal YouTube-Videos von Houseline Is It Anyway oder so etwas gesehen, aber habe das nicht so mega weiter beachtet, was Impro-Theater ist.
Also du bist in Luzern, in der Stadt, in die Kante gegangen, wo es ja im Casineum in Luzern eine uralte Impro-Gruppe gibt, also Improfil, die, ich glaube, mehr oder weniger einmal im Monat im Casineum vor 250, 300 Menschen Impro-Theater, Theatersport spielt. Mhm. Du bist komplett an dem vorbeigegangen?
komplett an dem vorbeigerasselt.
Immer noch spannend, wie, ja. wie als Improvisateur solche Sachen so heilige Kühe sind und man kann dort wohnen und das verpasst man komplett.
Ja, vielleicht kann ich auch, weil eigentlich kann ich ja mal Theater spielen. Mhm. Ich habe ja auch in der Schulaufführung kann ich Maria spielen, an einem Weihnachtstheaterstück in der Turnhalle in Adligenswil.
Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Und habe das auch mega gerne gemacht und habe in der Kante mich tatsächlich im ersten Jahr mit so blutjungen 13 mega verschüpft und scheu für Theatergruppen angemeldet. Mhm. Und ich bin dann dort angekommen und es hat dann geheißen, ja, es hat zu wenig Platz. Also wir haben zu viele Anmeldungen und du bist wie zuletzt gewesen, das heisst, du musst jetzt wieder gehen.
Das erinnert mich ein bisschen an die Anmeldezeit beim Studium. Du scheinst da immer so ein bisschen spät dran zu sein.
Ich bin immer ein bisschen noch hinter drei irgendwie und dann habe ich gefunden, oh nein, die wollen mich nicht. Und dann hat mich das irgendwie, habe ich das nie mehr angeschaut.
Ah, wirklich?
Ja. Vielleicht habe ich wegen dem vor Impro-Theater die Augen verschlossen, weil es zwar schwer gemacht hat.
Weißt du denn noch, wie du auf das Inserat gestoßen bist? Die Valentina hatte uns ja im zweiten Podcast erzählt, dass sie das von einer Bekannten zugeschickt bekommen hat, mit der Aussage, das musst du machen.
Mhm. Hey, ich habe mal einfach googelt Theaterjobs Zürich. Und dann ist das irgendwie cool.
Nebst wahrscheinlich Bühnenbauer, Maskenbildner.
Dort weiter habe ich gar nicht geschaut. Das ist wie, so oben sind so die drei Sätze so plötzlich dort gewesen. Und dann habe ich gar nicht weiter geschaut.
Cool. Du hast ja zu der Zeit auch schon ein bisschen im Kuchen gearbeitet.
Genau. Ich habe dort schon im Zirkusquartier gearbeitet. Dort habe ich über ein Praktikum Kulturmanagement bin ich dort rein. Und habe auch im Service in der Herzbaracke gearbeitet, wo ich die wahnsinnig grossen Prinzessinnenkostüme haben können.
Für die, die die Herzbaracke nicht kennen, das ist ein Theater auf einem, ich würde sagen, Boot oder Floß, irgendwie sowas, das immer im Herbst, Winter, ist das korrekt?
Genau, es fängt im Oktober, November an bis im April und ist der größte Teil am Bellevue.
Genau, am Bellevue sitzt und da kann man dann hin und wird verpflegt, gibt Essen und Trinken, aber das bleibt am Bellevue, ne? Das fährt nicht raus, das bleibt dort.
Es bleibt dort, genau.
Und dann gibt es so Theater oder Comedy auch?
Konzert vor allem.
Ah, Konzerte.
Ja.
Und da sind dann Damen in weiten Kleidern, die uns Essen und Trinken bringen.
Genau, ja. Riesige Röcke mit irgendwie acht Röcke aufeinander an. Und das ist wirklich so ein bisschen der Princess Dream, wo man sich richtig können verkleiden irgendwie. Und das habe ich mega cool gefunden.
Für diejenigen, die das Zirkusquartier nicht kennen, kannst du uns mal erklären, was das Zirkusquartier ist?
Genau, das Zirkusquartier ist ein Haus für zeitgenössische Zirkuskunst. Also es ist nicht ein Zirkus, wie man sich das vorstellt, sondern ein Ort, wie das Schauspielhaus zum Beispiel, einfach für zeitgenössischen Zirkus. Was zeitgenössischer Zirkus ist, wissen auch viele nicht. Das ist nicht der klassische Zirkus mit einer Manege und es hat kein Tier und es gibt keine so risikohafte Gruppe, Stunts. Sondern es ist eigentlich so ein bisschen eine Mischung zwischen Theater, Tanz und Zirkuskunst, also Akrobatik. Oder es gibt Luftakrobatik, zum Beispiel Bodenakrobatik, Partnerakrobatik, wo dann eigentlich eine Gruppe ein Stück macht. Mhm. Oft ist es auch ohne Sprache, ohne Text. Genau. Und wir bieten die Bühne an für junge Zirkusartistinnen, die bei uns ihre Residenz machen können, mit Vorstellungen. Wir haben Festivals zweimal im Jahr und Kurs für Jung und Alt, wo man kann Akrobatik, Zirkuskunst lernen kann.
Ist es denn immer Akrobatik? Also jetzt Clownerie hätte ich jetzt bei euch nie noch nie wahrgenommen, was ja auch so für mich in die Welt des Zirkuses gehören würde.
Genau, also bei den so Wochenkursen, die wir haben, ist eigentlich vor allem ist es Akrobatik. Mhm. Wir haben aber auch viele Workshops, Wochenend-Workshops, wo wir in verschiedenen Sparten so ein bisschen probieren anzubieten. Es ist natürlich aber so Luftakrobatik ist am beliebtesten allgemein. Es geht je nachdem auch in Zürich relativ kleine Szenen, was zum Beispiel Trapez-Workshops füllen sich jetzt nicht so mega gut, weil es einfach eine mega kleine Szene in Zürich gibt. Mhm. Genau, und dort haben wir manchmal auch Clownerie, Jonglage, Diabolo. Das sind alles so Sachen, die nicht so vorkommen in unserem täglichen Kurswesen, aber wo wir probieren, in den Workshops ein bisschen abzubilden. Aber natürlich sind wir keine Ausbildungsstätte.
Ihr seid eigentlich ein Ort, wo andere Menschen, die zeitgenössischen Zirkus machen, einen Ort finden zum Aufführen oder zum Kurse anbieten. Das ist so, wenn ich das richtig verstehe, das ist eure Rolle.
Genau, ja.
Ja, cool. Ihr wart ja im Kochareal, bis es abgerissen wurde. Mhm. Und seit jetzt habt ihr die großen Hallen, die man von der Hartbrücke aus sehen kann, beim Güterbahnhof mit einem sehr netten Nachbarn. Da kann man Zeitungsartikel drüber lesen über diesen Nachbarn. Ja. Und werdet dann in das neu gebaute Kochareal wieder einziehen. Genau. Was ist denn deine Rolle in diesem Zirkusquartier, das zwangsläufig in den nächsten 2-3 Jahren größer werden muss? Und ja?
Also meine, ich bin dort auch, aber wie gesagt, im Praktikum eingestiegen und habe dann meine Stelle bekommen, die Koordination geheissen hat. Und das ist dann einfach so ein bisschen aus Gründen von Nichtverständnis, also niemand hat genau gewusst, was das selber bedeutet, haben wir es dann umgetauft zur Produktionsleitung und ich mache eigentlich alles, wo alles Organisatorische im Hintergrund für Residenzen, die zu uns kommen, mache Vereinbarungen und Verträge und bin für die Produktion eigentlich zuständig von unseren eigenen Plattformen. Das ist eben das Festival einmal im Jahr und das Wagenvariety. Bin aber auch Gastro-Leitung und du auch die Workshops programmieren.
Man sieht auch im Zirkusquartier mannigfaltige Rollen und Aufgaben. Lohnt sich sicher für die Leute, die jetzt vielleicht eher in der Impro-Bubble drin sind und ein, weiß ich nicht, ähnlich junges und ähnlich, sagen wir mal, nicht konservativ alteingesessene Performance-Formen sehen wollen oder auch mal erleben wollen, schaut doch mal im Zirkusquartier vorbei. Oder wenn ihr Kinder habt oder Kinder seid, gab Zirkus Robinson, gibt es auch noch. Gibt ja 2 relativ große Zirkusplayer in Zürich. Ja, und dass wir auch denen ein bisschen eine Bühne bieten. Die gibt es und es ist cool, dass es da draußen das gibt.
Danke für den Werbeblock.
Ja, bitte. Ich schicke dem Zirkusquartier dann eine Rechnung. Okay. So, aber jetzt kommen wir zu uns. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen und nicht mehr so viel Zeit für den ersten Block. Treuen Hörer und neue Hörer wissen das ja noch nicht. Diese One-on-One besteht aus 3 Teilen. In dem Teil, in dem wir jetzt sind, werden wir uns ein bisschen über Dominik und ihre Biografie unterhalten und sie besser kennenlernen wollen. Danach kommt ein Teil, das heißt Geralds Thema. Ich habe mir ein Thema überlegt, mit dem ich oder über das ich mit Dominik sprechen möchte. Und danach kommt Dominiks Thema. Sie hat sich ein Thema überlegt, das ich noch nicht kenne, zum mit mir drüber reden. Und ich habe jetzt für den biografischen Teil in meinem inneren Uhr noch ungefähr 4 Minuten, habe aber noch 4 Fragen.
Ui.
Jetzt probieren wir mal
Speedrun.
Etwas, was mir nicht so leicht fällt, uns kurz zu halten. Dominik, was genau machst denn du alles bei uns, dem An dem Pfirsich?
Ui. genau, also ich leite das Büro, führe das mit Marina zusammen. Marina macht vor allem Kursadministration, sie schickt alle Infomails, macht alle Kursprotokolle und hat Hauptlead eigentlich in der Kommunikation mit unseren Kundinnen. Und ich mache so ein bisschen den buchhalterischen Teil, mache die Lohnbuchhaltung, mache alle Rechnungen, aktuell im Moment noch alle von Hand.
Wir arbeiten daran, dass sich das
Wir
ändert.
Wir arbeiten daran, dass sich das ändert. Darum kommen manchmal Rechnungen auch ein bisschen spät kommen. Es tut mir mega leid für alle, die auf ihre Rechnungen warten. Genau, ich bin auch noch, was mache ich noch? HR-Managerin, genau, bin so ein bisschen in der HR-Verantwortung, da haben wir mehr, also den Bereich, den fangen wir jetzt so ein bisschen an zu bearbeiten. Die Stelle oder der Inhalt tut sich jetzt im Moment auch noch so ein bisschen bilden. Bin aber dort auch so ein bisschen Ansprechperson und bin Geschäftsleitungsassistenz, also so ein bisschen der Moral, Emotional und administrative Support vom Gary als Geschäftsführer.
Vor allen Dingen Moral.
Ja, genau. Und emotional.
Das zur HR-Managerin würde mich noch kurz ein bisschen interessieren. Es gibt dazu auch einen anderen Podcast, in unserem Impro for Business Podcast, wo du ein bisschen davon erzählst, HR in der Impro-Firma. Aber für die, die den noch nicht gehört haben, wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, den Beruf des Improvisateurs oder der Improvisateurin weiterzuentwickeln und zu festigen und auch rauszufinden, was heißt das? Was heißt das eigentlich wirklich mit, weiß ich nicht, vielleicht auch 60%, 70%, 80% als ImprovisateurIn zu arbeiten? Und da ist ja eine deiner großen Rollen, die ImprovisateurInnen zu begleiten, auch mit ihren täglichen administrativen, emotionalen, organisatorischen Problemen, ihnen zu helfen in so einer Firmenstruktur, die ja bei uns auch relativ neu ist. Also dieses Arbeitgeber-Firmenstruktur ist ja bei uns auch erst seit 3-4 Jahre. Wir waren viel länger, waren wir eigentlich nur ein Haufen, der auf Stundenbasis gearbeitet hat. Sie dabei zu unterstützen und auch für ihre langfristige Gesundheit und Entwicklung zu achten. Magst du ganz kurz vielleicht dazu was sagen, was da aus deiner Sicht da die Herausforderungen sind und was aus deiner Sicht da auch der Ansatz ist, um Menschen dabei zu unterstützen, gesund oder den Beruf des Improvisateurs in gesund und entwicklerisch zu gestalten?
Ja, ich glaube, die Herausforderung ist auf jeden Fall, dass es wie jetzt, glaube ich, so ein bisschen in der Branche und auch für mich persönlich nicht so wirklich vergleichswert gibt. Ich habe nur von eigenen Erfahrungen, von verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe und von meiner Erfahrung aus der Arbeitsintegration so ein bisschen Vergleich ziehen. Es ist eine andere Branche, aber Menschen sind überall gleich und haben in vielen Berufen die gleichen Struggles. Und ich glaube, das so ein bisschen bewusst zu machen, dass auch Improvisateurinnen, die so einen speziellen, crazy Job haben, den man vielleicht von außen sieht, auch einfach Menschen sind, die ihre Stunden aufschreiben müssen, die ihre Pensen einhalten müssen, die sich abgrenzen müssen, wo es mal nicht so gut geht, auch wenn es auf der Bühne immer alles fun und toll aussieht. Dass man das Bewusstsein so schärfen kann für Outside und Inside. Also, dass die Leute selber auch wie so erkennen, okay, ich bin auch nicht unmensch, also ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch mit gewissen Sachen zu kämpfen. Und das so ein bisschen herausfinden, wie wir das zusammen können meistern und so ein bisschen Strukturen finden, an denen man sich ein bisschen orientieren kann. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, aber ich glaube, wir haben auch mega viele Ressourcen und Möglichkeiten da, um das auszuprobieren. Und ich glaube, dort sind wir gerade so ein bisschen dran. Ich glaube, das Bewusstsein wird immer ein bisschen mehr, dass man auch auf mich könnte zurückgreifen könnte, dass man mit mir auch Termine kann vereinbaren kann oder dass ich mit Leuten Termine vereinbare, wo ich merke, dort ist vielleicht ein bisschen schwierig gerade.
Die Situation hatten wir ja. Die Emilia, die in der letzten Folge vom One-on-One in der Impro-Lounge, hat ein bisschen auch über ihre Krisen erzählt und gerade bei der zweiten Krise warst du ja dann eine ihrer Begleiterinnen. Hast du da für dich was daraus gelernt für die Zukunft der Begleitung von ImprovisateurInnen?
Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man es macht und dass man
dass man was macht?
Dass man die Begleitung anbietet, wenn sie nötig ist und eben das, wie vorher gesagt, das Bewusstsein auch bei ImprovisateurInnen schärft, so hey, es darf mir auch mal nicht gut gehen und ich kann mir Hilfe suchen und es gibt eben wie nach dem Impro-Spirit, es gibt immer irgendwie Lösungen und man kann mal failen und dann ist es, und dann machen wir einfach weiter. Und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, so ein bisschen das Grundprinzip von Impro, so Freude am Scheitern, freudvolles Scheitern. Aber ich sehe das bei ganz vielen, bei unserem Arbeitsalltag, wenn man dann als Improvisateur, als professionelle Improvisateurin scheitert, ich muss nicht unbedingt sein, dass man es gut wegsteckt, gerade im ersten Moment.
Voll.
Also das schützt einem dann nachher nicht vor dem höheren Qualitätsanspruch, wo ganz viel bei uns oder wo ich bei ganz vielen sehe im Kernteam, dass der Umgang mit den, jetzt ist mal etwas nicht so gut gelaufen, jetzt ist mal nicht so ein gutes Feedback gekommen, dass das mega schwierig ist für ganz viele. Und dort einfach, wie Emilia im Fall, das auch ein bisschen so akzeptieren lernen, so hey, es ist okay, es ist jetzt für mich besser, dass wir das so machen, für meine Gesundheit ist es besser und das bedeutet nicht, dass ich als Mensch gescheitert bin oder als Improvisateurin gescheitert bin, weil ich zugebe, dass es nicht geht.
Cool. Ich habe noch ein paar schnelle Fragen. was war denn bisher dein Lieblings-An-Pfirsich-Moment?
Mein Lieblingsmoment, ja, ich glaube schon bei der Impro-EM war so, erstens mal, dass wir alle dort her sind. Ich war ultra emotional die ganze Zeit gesehen. So, wenn so menschlich schöne Sachen passieren, dann gehen bei mir gerade Tränen drüsen auf.
Zum Einordnen, als Simon, Romeo und Björn im Finale der Impro-EM waren, haben wir dann auf gut Glück für das Finalabend das gesamte An und für sich nach München gefahren.
Und das war eine Überraschung gewesen, und das Team hat das nicht wissen. Und der Moment, wo wir dann irgendwie 20, also das 14. hoch vor dem Impro-EM-Team gestanden sind und die sich umgedreht haben und dem Björn sein Gesicht hat mich fertig gemacht, wenn er gerade los, irgendwie so, gerade so mega emotional gewesen ist. Und dann ist wirklich einfach so richtig so, das ist so richtig Teamgefühl gewesen. So.
Das war ein sehr, sehr schöner Moment, ja. Absolut. Dominik,
ja.
Was ist aus deiner Sicht die eine Impro-Weisheit?
Das hast du die Valentina auch schon gefragt. Das habe ich mit dem Denken gemacht, das gehört da. Ui, was sage ich jetzt da? Ich glaube, freudvolles Scheitern ist schwer, aber es lohnt sich.
Inwiefern lohnt es sich?
Ja, wenn man es dann irgendwie schafft, ist es schon, macht es schon mega Sinn. Aber es ist, glaube ich, echt schwieriger als... Also, wenn man das hört, auf das komme ich dann auch, das ist ein kleiner Teaser auf meinen Teil. Mhm. Man hört das so an, das Impro-Prinzip, man lernt das jetzt in diesem Kurs. Aber für gewisse Leute ist es, glaube ich, schwieriger als für andere.
Voll.
Um das umsetzen und das auch, um das mitnehmen.
Voll. Cool. Und die letzte Frage. Was würdest du wohl tun, wenn du nicht bei uns arbeiten würdest im Moment?
Was würde ich machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich wieder in die Arbeitsintegration zurück wäre. Ich hätte wahrscheinlich eher irgendeinen anderen lustigen Job gesucht. Ich würde jetzt irgendwie einen Buddy leiten. Also.
das wär noch nett, weil jetzt käme so langsam die Phase, wo du einpacken würdest und dann hättest du wahrscheinlich jetzt noch mal 3 Monate Ferien bald.
Ja, und dann würde ich 3 Monate auf Brasilien gehen oder so und dafür zur Sommersaison wieder zurückkommen.
Ah ja, stimmt. Ah, nee, in Kolumbien gibt es einen Hund, der auf dich wartet. Ne?
Ja, der, wie hat der geheißen?
Dominik war in den Ferien mal in Kolumbien und hat sich in einen Straßenhund verliebt.
Ah ja, der Rolito.
Der Rolito. Mhm. Cool. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir dich also Bademeisterin und Badileiterin schon noch gut vorstellen. Und es passt zu dem, was ich dich mal gefragt habe bei unserem Einstellungsgespräch. Warum machst du diesen Job? Wo willst denn du eigentlich damit irgendwann mal hin? Warum ist beim An- und für sich arbeiten ein Teil deines Weges? Und ich glaube, du hast dir eine Antwort ausgedacht, weil du wusstest eh nicht, wo es hingehen soll. Aber du hast damals gesagt, du würdest gerne es Bed and Breakfast mit einem Varieté.
Das stimmt nicht ganz. Ja, und,
sondern?
Ich habe gesagt, das Gabaret.
Ja, aber mit Gastro und mit Übernachtung, ja. Oder?
Nein, Uni.
Oh, Entschuldigung. Ja. Also das Gabaret mit, ist ja fast Schwimmbad.
Ist fast, ja.
Fast Schwimmbad. Cool, dann kommen wir zum Ende des biografischen Teils und ich darf dir gleich Geralds Thema präsentieren. Du bist eine der wenigen beim An und für sich, die nicht eine längere Impro-Kurskarriere gemacht haben. Du hast einmal einen Kurs gemacht, der ging 5 Abende, von denen warst du bei 3 da und hast damit ein bisschen den Stempel weg, bisher die einzige Person zu sein, die einen Impro-Basic 1-Kurs nicht bestanden hat, weil sie von 5 Abenden nur 3 da war. Mhm. Die allermeisten, Miriam hat X-Kurse gemacht und ist jetzt aktuell in der Masterclass, Marina hat auch mindestens Impro-Basic 1 und 2 gemacht, Valentina hat den auch gemacht. Du hast ganz wenig Impro-Kurse gemacht und ich glaube auch nicht, dass das so dich so wahnsinnig fest interessiert. Und das ja auch vollkommen okay ist. Und das gibt dir eine besondere Macht. Denn du kommst relativ regelmäßig Impro-Shows schauen bei uns. Bringst auch gerne Bekannte und Bekannten von Bekannten mit. Mhm. Und hast damit, glaube ich, bei uns eine Superkraft, dass du noch Shows relativ neutral von außen schauen kannst. Ohne, dass du immer die Mechanik und was machen die und jetzt, wo haben sie jetzt ja genau und wo ist Game of the Scene und wo sind all diese Prinzipien angelegt. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie blickst du und wie blickst du in deine Bekannten, die du mitbringst, wie blickt ihr auf unsere Kurse, auf unsere Shows, Entschuldigung. Denn auch die meisten, die diesen Podcast hören, nehme ich an, sind regelmäßige Showbesucher und sind vielleicht auch regelmäßige Kursbesucherinnen. Wie guckt ein Muggel wie du, der nicht in die Geheimnisse, der Impro weit ist, wie schaust du Impro-Shows? Was ist dir wichtig? Was gefällt dir? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Mhm. Genau, also ich bin ja so ein bisschen, hast du jetzt vorher gerade so ein bisschen angetönt, das ist auch wieder ein bisschen ein Teaser zu meinem, zu meiner Frage oder zu meinem Thema nachher. Genau, ich komme mega gerne Impro-Shows schauen, weil es mir einfach mega Spass macht. Ich finde es extrem beeindruckend, was ihr auf der Bühne leistet. Ich glaube, das fasziniert mich mega. Ich glaube, inzwischen schaue ich schon, also ab und zu bin ich schon so ein bisschen, jetzt glaube ich, hätte er das. Ich probiere dann schon so ein bisschen, versuchen zu checken, was ihr gerade macht und so. Mhm. Und auch so einmal ein bisschen mitreden, weil ich bin halt natürlich auch so ein bisschen die im Büro, wo, oder die bei An und für sich, die nicht so kann mitreden mit diesen Themen. Und ich probiere es dann aber schon ein bisschen, meinen Senf ab und zu dazu zu geben. Mhm. Aber ich glaube, auch meine Aussicht kann manchmal schon spannend für euch sein, zum zu hören, wie sieht denn eine Zuschauerin, wie ist jetzt das übergekommen, checkt man das als Zuschauerin? Mhm. Weil oft ist ja ganz viel, aber Improvisateurin oder Improvisation ist ja nicht einfach, ja, wir gehen einfach mal auf die Bühne und schauen mal, was passiert, sondern es ist ja eigentlich mega viel Arbeit dahinter. Es ist einfach nicht eben Arbeit im Sinne von, man tut ein Stück auswendig lernen und einen Text auswendig lernen, sondern verschiedene Formate, verschiedene Abläufe werden geübt. Und genau, jetzt habe ich ganz schnell den Faden verloren.
Ja, du erkennst das schon, dass da die Arbeit dran ist. Was ist es, welche Show gefällt dir am besten?
Hey, ich bin ein grosser Fan von Big Bang. Mhm. Weil, und das habe ich auch schon irgendwo mal meinen Senf geteilt zu dieser Show, dort, finde ich, sieht man mega, oder hat man einen Einblick als Zuschauer, was bei euch so ein bisschen abgeht.
Wie meinst du das?
Ich finde, es ist so, man wird so ein bisschen reingenommen in den Prozess vom Assoziieren zum Beispiel. Mhm. Es wird ja mit einem Wort gestartet. Und bei Impro hat es ja ganz viel mit Assoziieren zu tun. Mhm. Und ich finde, da sieht man mega gut so ein bisschen den Verlauf, wie ihr von einem Wort zu verschiedenen Szenen kommt. Und ihr könnt ja dann immer so ein bisschen miteinander so ein bisschen das, ein bisschen Geräusch machen. Und das, man muss es mal gesehen haben. Es ist echt
geil. Es ist schwer,
wie soll ich
zu erklären.
Das beschreiben? Ja, es kann so ein bisschen komisch wirken auf den ersten Blick. Das wird, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen gesagt. So, Achtung, jetzt kommt wie so ein weirder Teil, aber bleibt dabei und so. Und dann sieht man, wie zusammen etwas entsteht und wie dann Szenen entstehen, die immer wieder kommen.
Vielleicht noch zum Einordnen, der weirde Teil ist, dass wir auf das Wort, das vom Publikum kommt, beginnen eigentlich körperlich und impulsiv zu assoziieren. Also nicht mit Worten und nicht intellektuell, sondern über Bewegungen, über Kopien und dann über die Bilder, die in den Bewegungen entstehen. Und wenn man das nicht weiß, dann sieht man einfach eine Gruppe Leute merkwürdige gemeinsame Bewegungen machen. Aber es geht im Grunde genommen darum, körperliche, nicht intellektuelle Assoziationen zu machen.
Mhm. Ja. Und aus denen raus plötzlich, dann machen sie wie eine Gruppe von 5 Leuten mega weirde Schreigeräusche und dann plötzlich fährt wie eine Szene an. Dann gehen 2 Leute einfach wie abgesprochen, aber nicht abgesprochen, weg. Und 3 bleiben übrig und machen aus dem letzten Ton, wo in der Gruppe gemacht worden ist, eine Szene. Und man checkt dann so, sie haben jetzt wie Zeit gehabt, um sich Sachen irgendwie so ein bisschen assoziieren mit dem Körperlichen. Mhm. Und sind dann inspiriert wurde für eine Szene. Glaube ich, als Zuschauerin.
Voll, voll. Und wie stehst du zum Maestro? Maestro ist die mit Abstand zuschauermäßig, mit Abstand erfolgreichste Show. Also der Abstand ist nicht so groß zu Theatersport, aber Maestro und Theatersport sind ganz, ganz weit weg. Mhm. Wie stehst du zu diesen Shows? Warum glaubst du, sind die so appealing?
Ich glaube, ihr sagt das auch immer irgendwie so, ja, wenn ihr jemanden mitnehmt, nehmt die Person zum Meister oder Theatersport mit. Ich glaube, das habe ich von euch auch so ein bisschen mitbekommen. Aber es sind halt die klassischen Shows, die schnell lustig sind. Es ist mega Comedy-lastig. Mhm. Es sind kurze Szenen, man muss nicht lang dabei bleiben, sondern es sind immer so 2-3 Minuten und es sind Games, die einem erklärt werden und man sieht so eine Vielfalt. Also ich habe auch schon Leute mitgenommen und ich habe halt probiert zu erklären, was Impro ist, aber das ist mega schwierig. Voll. Und die Leute, immer, wenn sie im Raum hocken, sagen immer noch, also das ist jetzt mit Text, also ist das jetzt ohne Text oder ist das jetzt, also man versteht es irgendwie aber nicht so wirklich, bis man es mal sieht. Und bei Maestro hast du halt so die ganz viele verschiedene Games, die dich mega beeindrucken. Mhm. Mhm. Weil die Regie tut dann immer zuerst erklären, so jetzt machen sie irgendwie das und das und das und dann wird es umgesetzt und man denkt, wow, das ist ein bisschen wie ein Zaubertrick. So.
Dann kommen wir jetzt aber an eine Sache, die Improvisateure vielleicht spaltet, weil du hast sowohl, wie du die Faszination vom Big Bang beschrieben hast, dass ich sehe, wie der assoziative Prozess läuft und ich kann diesen Prozess sehen, hast du jetzt auch beim Maestro gesagt, was aus deiner Sicht der Reiz sein könnte, ist, wir verstehen, was ist, und das ist beeindruckend. Das sind alles Dinge, die gar nicht so fest auf der Inhalt berührt mich oder bewegt mich, oder, sondern die eher auf das Formelle, die, ach, ich sehe, wie beeindruckend, wie cool, was die dort machen und was dann dabei da rauskommt. Wie wichtig, glaubst du, ist für dich als Zuschauerin und wie siehst du die Zuschauerperspektive, dieses Verhältnis zwischen Inhalt, was eine tolle Geschichte das war, oder diese Form, dass ich verstehe, was die Leute da gemacht haben?
Ich glaube, ab jetzt bei so meist, bei so kurzen Games, ist, glaube ich, eher die Form, wo einem, weil dort gibt es ja manchmal auch nicht so mega Geschichten, die lang können gesponnen werden und mega viele Figuren irgendwie entwickelt werden. Dort ist für mich eher die Form, die dann so beeindruckt. Aber es gibt ein anderes Format, zum Beispiel meine allererste Impro-Show war TKKG, das Hörschauspiel. Das war eine grosse Herzensangelegenheit für mich, weil ich immer TKKG-Geschichten gelesen habe. Und dort habe ich Geschichte mega, also die Ability, die Fähigkeit, eine Geschichte improvisieren und trotzdem in dieser Struktur behalten, dass der Zuschauer irgendwie rauskommt und mitgenommen wird, habe ich so in diesem Format extrem schön gefunden.
Aber ich finde genau das spannend, wenn man TKKG sieht oder wenn man auch Hampshire Manor sieht, was wir in der letzten Saison gespielt haben, wo Narrative, wo die lange Geschichte sehr im Zentrum ist und wo du als Zuschauer lang derselben Geschichte folgst, das sind keine Shows, die an die 100 Personen im Schnitt kämen. Das bleibt unten drunter, das bleibt. Während die schnellen Maestro seit 13, 14 Jahren Maestro, ist ehrlich gesagt immer ausverkauft. Warum glaubst du, ist das?
Vielleicht ist ja der Samstag.
Wir haben schon probiert, die Shows zu wechseln, das hat nichts geändert. Genau wie auch Beziehungsstatus, wo du ja auch ganz genau siehst, was passiert. Also bei Beziehungsstatus siehst du, wie eine Paartherapeutin Fragen beantwortet oder zu einem Thema eine Beziehungsinformation gibt und dann Spielerinnen diese Informationen direkt in Szenen umsetzen. Also für das Publikum ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, was passiert. Auch diese Show, obwohl die an einem Donnerstag ist, ist bombenvoll. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Inhalt. Ich glaube, so Beziehungen und Liebe und Herzschmerz und so ein bisschen die emotionalen Themen können halt da mega viele Leute sich irgendwie etwas für sich rausholen oder irgendwie eben nehmen etwas davon mit. Und es ist nicht nur reine Unterhaltung, würde ich jetzt mal sagen. Auch bei Fuck Up ist es so ein bisschen. Also, erstens musst du den Namen catchy. Die Leute sind halt so, das klingt noch so ein bisschen edgy. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Anglizismen. Da komme ich wieder von dir standhaken. Dass das halt und der Inhalt da, dass wir einfach so, dass es so, relatable Themen sind, nachvollziehbare Themen sind, wo jetzt ein Hampshire Manor ist, wahrscheinlich eher eine kleinere Gruppe Leute, die so ein Period Piece, so ein historisches Stück cool finden. Also ich glaube, da kommt es auch schon auch ein bisschen auf das davon. Und man muss einfach, glaube ich, auch verstehen, was Impro-Langform ist. Ich glaube, so Games kann man den Leuten viel besser so ein bisschen verkaufen, als den Leuten ein Theaterstück verkaufen. Also viele Leute haben ja auch das Gefühl, Impro-Theater ist Theater auf der Bühne mit Text, die noch nie Impro gesehen haben. Und haben auf das, also in meinem Umfeld, haben dann gar nicht so Lust drauf. Und sind so, oh nein. Und so, und ich sage, ich schwöre, es ist anders. Ich schwöre, komm einfach mal.
Es ist eher wie so eine Joko und Klaas-Show.
Ja, und dann bringst du halt viel mehr dazu, bei einem Maestro zu kommen, als ja, jetzt gibt es eine narrative Langform im historischen Kontext.
Und glaubst du, dass sich das dann festsetzt, dass du sagst, ah, das hat mir gefallen, jetzt will ich das sehen, jetzt komme ich gar nicht mehr auf die Idee, mir was anderes anzuschauen, weil mir das erste gefallen hat?
Ja, das könnte schon so sein. Es ist halt einfach etwas, das Spass macht, an einem Samstag oben hierher zu kommen und so ein bisschen mega lachen, mega so, bis dir der Bauch weh macht. Und das hast du bei anderen Formaten vielleicht nicht so. Aber ich glaube, ja, so wie man Impro in den Leuten erklären kann, die noch nie Impro gesehen haben und sie hierher bringen, ist, glaube ich, schon ein Thema. So, wo man sich mal müsste anschauen. Aber ihr habt ja auch schon Theater eigentlich aus dem Brandname rausgenommen. Es hat ja mal Theater an und für sich geheissen. Ja. Und Theater ist schon gestrichen worden, genau damit es nicht mehr so mit dem verknüpft wird.
Und auch mit dem Ort. Also früher hat man den Begriff Theater an und für sich, hat man das als eine lokale Angabe interpretiert. Wo das Konzept, dass ein Theater ist ein Ort und nicht eine Gruppe oder eine Organisation. Wie würdest du denn, welche Show würdest du deiner Mutter empfehlen und wie würdest du ihr diese Show erklären?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Brainfuck.
Okay, und wie würdest du sie erklären?
Ich würde erklären, dass es, oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe diese Show einmal gesehen und das ist schon relativ lang her. Jetzt habe ich mir gerade selber das Ei gelegt. Also Brainfuck, ja. Mama Brainfuck ist, es wird eine historische Figur ausgesucht aus der Wissenschaft. Ja. Wir haben auch eine Wissenschaftlerin auf der Bühne. Und es geht ganz oben um die Person, sagen wir mal die Madame Curie. Und dann werden immer wieder so Fetzen von Facts über ihr Leben erzählt und aufgrund von dem werden improvisierte Szenen gespielt und die können dann auch ein bisschen in eine weirde Richtung gehen, die können dann auch ein bisschen ausbauen, was das Leben von dieser Person noch mit sich gebracht hat und die Wissenschaftlerin kann dann intervenieren und sagen, hey, jetzt sind wir wie ein bisschen zu weit abdriftet. Und am Schluss geht es darum, dass man eigentlich wie versucht zu schauen, wie genau sie ihr Leben haben können darstellen.
Und warum würdest du das deiner Mutter vorschlagen?
Weil meine Mutter mega gerne so historische Figuren hat und mega gerne so, sie mega gerne Kreuzworträtsel löst, wo sie immer wieder mit so Facts kommt, wo niemand gewusst hat irgendwie. Und ich glaube, das fand sie recht lustig so.
Also daraus nehme ich, du würdest nicht per se eine Show empfehlen, so wie wir standardmäßig sagen, komm zu Theatersport oder Maestro, weil sich diese Show auch am stärksten selbst erklärt und weil du natürlich dann einen Raum eintrittst, wo 160, 70, 80 andere Menschen sind und sagt, oh wow, hier sind so viele Leute, das muss ja irgendwie sie. Du würdest jetzt eher auf die Interessen der Person achten und eine Improvisation suchen, die nah an diesem Interesse dran, an dem Interesse dran ist.
Oder «Guten Morgen», wo man mit dir zuerst brunchen kann und dann geht man «Guten Morgen» Show schauen. Oder mit meinem Gotti-Bub sie mitnehmen an Geschichtenkisten. Da würde ich, glaube ich, inhaltlich schauen, ja.
Ich habe Bekannte von mir, die wollen nicht in eine Impro-Show gehen, weil sie Angst haben, dass sie sich fremd schämen. Weil für sie das Fremdscham in Gefahr ist so hoch und es ist für sie so unangenehm, sich fremd zu schämen, dass ihnen das viel zu riskant ist, dass sie sich unwohl fühlen, nicht weil ihnen was passiert, sondern weil andere weird und komisch dastehen. Ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Wie geht's dir damit?
Ich glaube, ich gehöre zu dieser Fraktion oder hat zu dieser Fraktion gehört, so, oh nein, vielleicht muss man dann mitmachen. Ich war auch schon an einer Drag-Show gewesen und dort ist es halt ab und zu geht das Zahllicht an und sie laufen um und suchen sich so ein bisschen ein Opfer aus. Also nicht ein Opfer, aber für mich ist es schon ein Opfer, das ich muss erbringen muss, wenn ich dann müsste reden vor allen. und bei uns ist es ja auch lustig, dass mega lang die erste Reihe komplett leer ist und man den Leuten am Einlass auch sagen so, hey, keine Angst, du wirst nicht dran genommen, du wirst nicht auf die Bühne genommen, du kannst auch in die erste Reihe sitzen. Aber ich kann das zu einem Teil nachvollziehen, weil ich wahrscheinlich, bevor ich da geschafft habe, auch ein bisschen so war. Nicht wegen dem Cringen, sondern also nicht wegen dem Unangenehmen, sondern mehr wegen der Angst habe, dass ich irgendeiner Form, dass es mir unangenehm ist, weil ich etwas machen muss, wo mir unangenehm ist.
Und glaubst, weißt du, woher diese Angst kommt?
Ja, ich glaube, das hat dann auch ein bisschen mit meinem dritten Teil zu tun. Mhm. Aber ich glaube, manchmal gibt es ja auch so Aufwärmspiele, die man muss machen muss. Manchmal gibt es einen Shit-Dance zum Beispiel.
Also so direkt vor der Show, dass das
direkt
Publikum
vor der Show, es gibt dann ein Warm-up und dann wird die Leute aufgefordert aufzustehen und dann tun alle mega blöd tanzen. Inzwischen kann ich das auch, aber ganz am Anfang war ich so, uiuiui, und obwohl 150 Leute um mich herum sind, die das Gleiche machen, aber ich habe gefunden, wow, das ist jetzt mega unangenehm. Mhm. Und wenn jemand so in dem Fest sitzt, kann ich mir das gut vorstellen, dass das noch schon Hürden ist, die man nicht riskieren
Zum Abschluss von diesem Thema würde mich interessieren, was glaubst du, ist eine der größten Fehlannahmen, die ImprovisateurInnen über Impro-Shows fällen, im Vergleich zu dem, wie das ZuschauerInnen sehen? Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja,
wo irren wir uns am meisten aus deiner Perspektive?
Hey, mega oft höre ich so, dass ImprovisateurInnen nachher im Backstage sagen, ja, das war jetzt nicht so gut gewesen und das ist schon letztes Mal viel besser gewesen und ich bin nicht zufrieden mit meinem Auftritt und so. Und ich dachte, hey, ich habe mehrere Leute im Publikum gesehen, die sich können erholen vor Lachen. Mhm. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen Verschiebung von der Realität, wo man vielleicht so gewisse Erfolgserlebnisse hat und der Publikumsapplaus ist irgendwie heute weniger stark gewesen und aufgrund von dem schließe ich jetzt, dass es den Leuten nicht gefallen hat. Mhm. Und ich glaube, von der Bühne aus hat man auch nicht so eine gute Sicht auf die Leute in der dritten Reihe, in der hintersten Reihe, die sich kaputt lachen. Also, ich glaube, das findet man dann, wenn man im Publikum selber hockt, die Stimmung vom Publikum mega anders war. Oder dann spürt man mehr, ob die Leute voll dabei sind oder ob es eher so ein bisschen.
Und ich glaube, es erinnert mich an einen Satz, den Frank Renold öfter gesagt hatte, der einer der Gründer vom An und für sich, der gesagt hat, was hat eine gute und eine schlechte Show gemeinsam? Sie sind beide vorbei. Und dass es uns Improvisateuren der Fehler passiert, dass wir diese jetzige Show in Bezug und in Verhältnis zu vergangenen Shows setzen. Aber es ist ein anderes Publikum und es ist ein anderer Abend. Und sie mag für das Publikum toller gewesen sein, obwohl sie weniger vielleicht laut war, weil das Publikum zieht sie ja nicht in Bezug, also schon gar nicht die Gruppe, vielleicht einzelne Personen sagen, ja, ich habe auch schon mal eine bessere Show gesehen. Mhm. Aber diese Gruppe, die sieht ja nur diese eine Show. Und dann ist die Frage, wie involviert und wie dabei und wie faszinierend fanden wir diese Show? Und ich glaube, da sind wir natürlich gerade das an dem Pfirsich, das halt einen starken Unterhaltungsaspekt hat. Wenn wir da die Vergleiche ziehen und vergleichen Shows mit verschiedenen Publikums miteinander, dass wir dann vielleicht dem Gegenwärtigen auch ein bisschen absprechen, wie es für sie war. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer auf der Bühne zu erfassen. Ja, ich freue mich sehr, wenn du weiter in Impro-Shows kommst und uns deinen Senf mitteilst.
Sehr gern.
Als Muggel der ganzen Geschichte. Ich nenne sie öfter Muggel, weil ihr habt ja in der Folge mit Valentina schon gehört, wie Dominik und ich sie in ihrem Bewerbungsgespräch als erstes gefragt haben, welches Hogwarts-Haus wärst du? Das als kleinen Tipp für alle, die sich zukünftig bei uns bewerben möchten. Überlegt euch, welches Hogwarts-Haus ihr wärt. Dominik und ich sind eindeutig in einem grünen Hogwarts-Haus zu Hause und sind natürlich sehr stolz drauf. Was uns von euch noch interessieren würde, ist, welche Show würdet denn ihr euren Eltern oder eurem Wegegespänli, die noch nie Impro gesehen haben, empfehlen? Schreibt uns das auch in die Kommentare, das wird uns total interessieren und wenn dann mögt sogar warum. Was glaubt ihr, sind gute Shows für das erste Mal Impro? Ist es wirklich, wie wir immer behaupten, Theatersport und Maestro? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen was Abgespacedes wie Big Bang Impro? Damit schließen wir den zweiten Teil ab, Geralds Thema, und ich komme zu meinem absoluten Lieblingsteil, wo ich noch überhaupt nicht weiß, was passieren wird, zum dritten Block, Dominiks Thema.
Gut, also zu meinem Thema, das habe ich jetzt ein paar Mal so ein bisschen angeteasert und habe mir auch einen dramatischen Titel dafür überlegt, warum ich keine Impro mache. Und das hast du ja vorher schon mal so ein bisschen angesprochen. Das ist für mich auch immer ein Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt, gerade weil ich in einer Impro-Firma arbeite und weil ich ganz nahe mit ganz vielen Leuten arbeite, die täglich Impro machen, über Impro reden, voll davon begeistert sind. Und das würde ich überhaupt mir nicht absprechen, dass ich von Impro nicht begeistert bin. Du hast vorhin gesagt, dich interessiert es, glaube ich, auch nicht so. Impro interessiert mich sehr.
Ja.
Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, warum ich nicht Impro spiele. Ich glaube, das war auch immer wieder ein kleines Thema gewesen. Auch bei unserem Bewerbungsgespräch hast du gesagt, Dominik, ich wünsche mir von dir, dass du mindestens einen Kurs machst, damit du weißt, was das Produkt ist. Und das hat mir auch absolut eingeleuchtet. Mich tut aber gleich immer so ein bisschen der Geist verfolgen, von du solltest Impro machen. Und die Leute finden es nicht gut, dass du nicht Impro machst. Ist das nicht so?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass niemand im anderen für sich, also ich auf gar keinen Fall, aber ich glaube auch nicht, andere finden es nicht gut, dass du nicht Impro machst. Ich glaube, dass ganz im Gegenteil, dass das ein Gewinn ist für eine Impro-Firma, nicht Improvisateure dabei zu haben. Und du bist ja von deiner Persönlichkeit überhaupt nicht weit weg von einer Improvisateurin. Also es ist nicht so, dass...
Was würdest du sagen, kann ich auch Persönlichkeitseigenschaften, die einhergehen mit Improvisateurinnen?
Ich glaube, du bist selektiv kommunikativ.
Was heißt denn das?
Selektiv kommunikativ.
Wow, was heißt das?
Das heißt, du kannst sehr, sehr gut mit Menschen in Kontakt treten. Ich glaube, dass das nicht immer dein Go-To ist. Du bist, glaube ich, nicht aus meiner Wahrnehmung per se die extrovertierteste Person in jedem Setting. Das sind übrigens auch ganz viele ImprovisateurInnen bei uns nicht, sondern das sind dann Rollen, die wir einnehmen, in denen wir dann mit jedem reden können. Aber die meisten, oder viele von uns, sind das nicht in ihrem Alltag. Also ich glaube, du bist eine kommunikative Person, die grundsätzlich gerne in Kontakt mit Menschen geht. Das ist sicher eine ganz zentrale Fähigkeit für eine ImprovisateurIn im an und für sich Kontext. Also jemand, der das in unserem Rahmen macht, muss mit Menschen in Kontakt treten wollen. Du bist kreativ, du bist auch mutig, du traust dich zu produzieren. Also wir haben in unserem Büro mehrere Grafiken, die Dominik erzeugt hat. Ich habe schon mehrere Videos von Dominiks Videoproduktionsfirma gesehen. Also du hast eine kreative, ich möchte etwas produzieren, Ader in dir. Und ich glaube, du hast genug Selbstbewusstsein, um eigentlich nicht so große Angst davor zu haben, zu scheitern. Ich habe das ja auch in der Folge mit der Valentina erzählt, dass ich das glaube, ich habe so ein großes Selbstbewusstsein, dass ich auch über, also nicht Schwächen oder Unfähigkeiten sprechen kann, ohne dass ich mich als Person angegriffen oder verändert fühle. Und ich glaube, das ist bei dir auch so. Du bist, glaube ich, relativ selbstbewusst. Das, glaube ich, das sind Attribute, die würden dich grundsätzlich zu einer guten Impro-Spielerin machen.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Ich glaube, ich bin nicht formell aber Improvisateurin, aber ich habe das Gefühl, ich bin so in Spirit Improvisateurin. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eben Persönlichkeitstraits oder Kompetenz, die Improvisateurinnen hat, die man auch haben kann, wenn man nicht auf der Bühne steht.
Voll, und ich glaube, was ich behaupten würde, warum es für mich Sinn macht, dass du keine Impro machst, ist, ich glaube, du hast keinen großen Schaut-mich-an-Drang. Also auch die Bilder und auch die Videos, die du machst, das sind ja, die produzierst du ja nicht, dass eine Öffentlichkeit die sieht, sondern ich glaube, du produzierst das primär für dich selbst, weil du Spaß daran hast, das zu machen und weil du Spaß daran hast, das ausgewählten Leuten zu zeigen, aber es geht nicht darum und ich glaube nicht, dass du die wahnsinnig veröffentlichst mit der Absicht, mich sollen viele Leute sehen. Und ich glaube, dieser, weiß ich nicht, ob das Geltungsdrang oder diesen Drang in die Öffentlichkeit, den, ich glaube, den hast du nicht. Das hält dich so ein bisschen davon ab, das zu suchen. Und ich glaube, dass du all das, was ich gerade gesagt habe, hast aus einer Position von Vertrauen und von Sicherheit. Deswegen macht das für mich auch total Sinn, was du am Anfang vom Podcast gesagt hast, die Bedeutung vom Team, in dem du arbeitest. Weil ich glaube, dass dir Sicherheit und Vertrauen bietet. Und wenn du dich sicher und vertrauensvoll fühlst, dann bist du kommunikativ und kreativ und teilst dich. Ich glaube aber, in den Orten, wo du das nicht weißt, dass es gerade safe ist, bist du, glaube ich, eher die Person, die sich zurückzieht. Und deswegen sehe ich dich auch nicht in einem Impro-Kurs einfach spielen und das Ego riskieren mit fremden Leuten. Ich glaube, das bist du eher mit Leuten, die du seit 2 Jahren kennst. Dann geht das. Und es gibt ja wie zwei Arten oder mehrere, aber es gibt mal sicher mindestens zwei Arten von Leuten, die Impro machen. Leute, die in Impro-Kurse gehen, um den Spaß des Impro-Kurses zu erleben, die gar nicht die Absicht haben. Die brauchen keinen Drang, in die Öffentlichkeit zu treten und auf einer Bühne zu stehen. Das ist die andere Gruppe. Mhm. Und die einfach Spaß an dem Impro-Kurs haben. Und dann gibt es die Leute, die sich selber entwickeln wollen, die an der Selbstentwicklung arbeiten. Deswegen macht es für mich auch Sinn, dass du, glaube ich, schon zwei Seminare bei uns besucht hast. Denn ich glaube, du würdest eher zur Selbstentwicklerin zählen. Mhm. Und ich glaube, diese Vertrauensbasis, die brauchst du, um das zu sein. Und ich glaube, wenn du wirklich Improvisateurin sein willst, dann musst du eben das können, ohne dass du weißt, I'm safe.
Mhm.
Ja.
Voll. Und aber genau das ist das, was ich auch so ein bisschen gespürt habe in diesem Impro-Kurs, wo ich ganz mutig dann gesagt habe, gut, ich habe mich dann mega spontan angemeldet. Ich habe, glaube am Mittag entschieden, dass ich noch in den Kurs von Björn gehe, den Impro-Basic-Heiß-Kurs damals. Und das ist eben so ein Intensivkurs gewesen, wo 3 Stunden pro Abend gegangen ist, 5-mal. Und nach der Hälfte der Pause war ich wirklich so ganz bleich gewesen und ich konnte losheulen. Und ich war mega überrascht gewesen von dieser Reaktion. Und der Björn hat mich wirklich müssen fragen, hey, ist bei dir alles okay? Mhm. Und ich habe dann nicht gesagt, ich würde zumindest losbrüllen und wegrennen. Mhm. Und ich bin so irgendwie auch ein bisschen, also auf eine Art geschockt ab der Stärke von dieser Reaktion gewesen, aber auf eine Art hat es mich auch nicht mega überrascht. Aber weil ich genau gewusst habe, für mich ist das, der Schritt aus der Komfortzone ist so gigantisch irgendwie. Mhm. Und ich habe nicht so genau gewusst, warum. Mhm. Warum fällt mir das jetzt so extrem schwer, in dieser Gruppe von Menschen, die alle da sind und Spass haben wollen. Und aber eines der ersten Prinzipien, die einem beigebracht ist, ist Freude am Scheitern, ist nicht schlimm, ich komme über das aktiv Fehler machen und darüber lachen. Mhm. Und ich habe das wie, ich habe dann 3 Kurse eben besucht, nachher bin ich krank geworden. Ich habe wirklich Angina gehabt, ich schwöre.
Die ist immer Mittwochnachmittags aufgebrochen, die Angina.
Nein. Und dann, genau, hat sich das aber wie nicht mega fest gelegt über die 3 Mal. Also ich bin immer gleich so ein bisschen innerlich extrem unruhig und angespannt. Und habe nachher mit vielen Leuten auch so ein bisschen darüber geredet, auch von uns, vom Team. Und aber ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen die Person, die ich gemerkt habe, mir macht das Theaterspielen, Impro-Theaterkurs bei uns sind ja doch auch Impro, Theaterspielen. Man macht doch auch Szenen zusammen, man spielt Figuren. Und das bin, glaube ich, auch nicht so ich, wie du das vorher gesagt hast. Ich finde aber, mit Impro an gewissen Themen arbeiten, an einem gewissen Ziel arbeiten, an einem persönlichen, finde ich mega spannend. Mhm. Und eben genau, ich habe ein Statusseminar mal gemacht und ich kann schreiben, den Kurs. Und dort habe ich mega viel mitgenommen. Das war für mich ganz eine andere Erfahrung gewesen. Dort bin ich viel entspannter gewesen.
Voll.
Weil es ist nicht um mich gegangen oder eben, ich muss jetzt in eine Szene rein und es muss jetzt irgendwie lustig sein, hat man ja auch immer noch so das Gefühl. Sondern es geht wieder darum, ich tue mit Impro jetzt an einem eigenen Ziel arbeiten. Oder ich lerne mit Impro jetzt etwas, was mir persönlich wichtig ist. Und das hat für mich dann mega so ein bisschen Erleichterung gebracht.
Ja, also das kann ich total verstehen. Und ich kann total verstehen, dass die Idee von so einem spielerischen Impro-Theaterkurs nicht für jedermann und jede Frau das Richtige und Sinnvolle ist. Und das macht diese Menschen überhaupt nicht irgendwie zu schlechteren oder besseren Menschen, sondern das ist das Angebot, das, ich glaube, an sich eine relativ breite Gruppe wendet. Aber man muss nicht für jeden was sein. Deswegen kann man trotzdem improvisieren oder diese Prinzipien anwenden. Und deswegen haben wir ja, also das An und für sich hat ja angefangen als wirklich eine Gruppe von Nerds und Freaks. Und das waren auch unsere ersten Impro-Kurse, die waren gefüllt von Nerds und Freaks. Und ich weiß noch, ich habe ich glaube, ersten oder zweiten Impro-Camp, das An und für sich je gemacht hat, das war 2009, habe ich teilgenommen und da war dann morgens gemeinsames Yoga machen und wir haben alle gemeinsam denselben Kurs gemacht, da gab es nicht Auswahl, sondern das war halt eine sehr homogene Gruppe an Leuten, die diese Art von Impro-Theater wollten und mit der Zeit haben wir auch unsere Produkte ja ausgeweitet in Seminare oder in die Workshops, die im Impro for Life laufen, um Menschen die Prinzipien der Improvisation außerhalb des theatralen, spielerischen auch zugänglich zu machen. Mhm. Weil das finde ich eben schade, wenn das der Grund wäre, sich nicht mit den, glaube ich, universell positiven Qualitäten der Impro auseinanderzusetzen. Ich finde das total fair, dass Leute sagen, diese Form der Delivery, ich passe mich jetzt deinem Englisch an, diese Form des Transports von Impro ist nicht genau das Richtige für mich und dort fühle ich mich unwohl und das kann ich schon sehr nachvollziehen. Also ich erzähle das oft in meinen Seminaren, dass ich habe ja an der ETH Biotechnologie und Volkswirtschaft studiert und wenn ich 2004, 2005 mit Impro in Berührung gekommen wäre, wo ich noch so richtig im ETH-Style drin war, dass ich hätte das gehasst und ich hätte das nicht gemacht.
Wieso?
Weil für mich das Präsentieren war nicht so meins, mich öffentlich darzustellen.
Was?
Ja. Und vor allen Dingen den Kontrollverlust. Ich war da viel kontrollierter. Und ich glaube, ich war da vielleicht ähnlicher wie du. Ich war schon ein Party-Clown.
Excuse me.
Aber im Kontext von einem bekannten Szenario. Also im Kontext einer Gruppe, die ich gut kenne oder wo ich mich wohlfühle. Und wenn mir dann jemand mit, mach mal öppis einfach so und wie hat sich das angefühlt, wie war das für dich, das hätte mich auch so, was soll denn das? Ich war auch viel zu durchgeistigt. Ich musste verstehen, was das heißt. Also ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo Impro gar nichts für mich gewesen wäre und das hat sich halt verändert.
Und warum hat sich das verändert? Was ist passiert?
Ich glaube, die Entfernung von meinem Studium, also auch, dass ich gemerkt habe, ich möchte kein Wissenschaftler und Forscher werden und so auf der Suche auch nach was Neuem war. Und dass ich dann während meines Studiums in die Studierendenschaft der ETH eingetreten bin und dort viel mehr kommunizieren musste. Weil ich war der Vizepräsident und war der Leiter für Hochschulpolitik. Das war de facto, war ich der oberste Gewerkschafter der Studierenden und habe die Interessen der Studierenden gegenüber der ETH verteidigt oder auch geprägt. Und auf einmal war Kommunikation und Konzeptuieren und mit großen Gruppen Workshops machen, um halt die Interessen rauszufinden. Das habe ich total geil gefunden. Und gleichzeitig war ich immer der Typ, der das ziemlich aus der Westentasche geschossen hat. Ich war nicht der Typ, der das stundenlang vorbereitet hat. Ich fand es einfach cool, so mit wenig Notizen jetzt hier mit den Leuten zu sein. Mhm. Und das habe ich genossen. Und aus dem heraus war die Grundlage, jetzt kann ich das auch auf einem Impro-Theater, als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, ach, das könnte ich, glaube ich, jetzt auch. Aber ich glaube, vor dieser Studierendenschaftszeit hätte ich das, ne. Erstens ist das alberner Quatsch, was soll dieser kindliche Blödsinn? Und das würde ich sicher nicht machen. Mhm. Also das ist schon eine Frage der Zeit, wann es mir begegnet ist.
Ja, und ich schließe auch nicht aus, dass ich irgendwann mal Impro-Theater mache oder dass ich mal irgendwann einen Kurs mache. Ich glaube, ich brauche noch, vielleicht wie du auch damals, noch irgendwie eine Form von persönlicher Weiterentwicklung, um mich wohlfühlen, um so etwas zu machen oder zum empfänglicher sein, zum Impro-Theater machen.
Ja.
Ich glaube, für mich war es schon ein riesen Step, dass ich in diesen Seminaren dort einfach gefunden habe, komm jetzt, tu die Gedanken auf die Seite vom, eben das sich blamieren und sich so ein bisschen fremdschämen, das Gefühl, eben, man hat es vorher gesagt, ich kann das schon auch, und das wird bei mir schon auch aktiviert. Das heisst, so, jetzt machen wir ein Rollenspiel, aber ich bin inzwischen viel besser im die Gedanken wegschieben, wenn sie kommen, und finde, komm, ich mache jetzt einfach, alle machen auch, und ich stehe jetzt viel negativer raus. Das Spotlight ist viel mehr auf mir, wenn ich jetzt nicht mitmache.
Und ich glaube, das ist eine, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich glaube, es ist eine Qualität, die ImprovisateurInnen eigentlich haben müssen, ist, dass sie auf der einen Seite wollen sie sich präsentieren, auf der anderen Seite ist es ihnen auch ein bisschen egal, wie sie wirken. Ich glaube, wenn es ihnen nicht ein bisschen egal ist, dann hast du natürlich extreme Angst vor dem Scheitern oder vor dem Blödausschauen oder und ich verstehe, dass das nicht für jeden was ist und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, ist, eine Improvisationsfirma braucht ganz verschiedene Qualitäten, um den Rahmen für Improvisation herzustellen. Und eine der Qualitäten, nicht alle Qualitäten sind Impro-Qualitäten. Es braucht auch Genauigkeit. Es braucht auch Vorbereitung und Planung und das genauso ablaufen zu lassen. Ich meine, vieles geht ja um das Erstellen von Infrastruktur, sei das sowohl räumlich für die Kurse oder sei das auch administrativ für die Angestellten. Und da ist dann Verlässlichkeit und Genauigkeit und relativ wenig Experimente ist eine hohe Qualität, die Sicherheit schafft. Mhm. Und deswegen finde ich das, gerade so wie wir jetzt halt sind, eine Firma mit 20 Angestellten, ist das gut, dass wir verschiedene Persönlichkeiten haben für die Rollen, die sie haben. Und sind genauso Teile des An und für sich wie jemand, der auf der Bühne steht und Menschen unterhält. Das ist, finde ich, genauso wichtig. Ich finde, Rahmen halten und Inhalte schaffen sind die zwei Kernelemente des Improvisierens und man darf auch nur Rahmen halten, genau wie man bei uns auch nur Inhalte erschaffen darf. Mhm. Und die Rahmen sollten nicht die volle improvisatorische Freiheit und Risiko haben, so wie keiner von uns wollte, dass die Bühne immer neu mal kurz schnell aufgebaut wird. Die sollte stabil sein, damit du auf dem was machen kannst. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, man kann in der Improfirma arbeiten, ohne dass man jetzt selbst Vollblut-Improvisateurin im Sinne der Schauspielerin ist, sondern ja, man muss Mut haben zum Risiko, man muss Mut haben, aufs Abenteuer mitzugehen, man muss Mut haben, in einem etwas chaotischen Umfeld die bestmögliche Lösung für den Moment zu finden. Das ist das, was wir brauchen. Mhm. Und das hast du ja. Das bist du ja. Also in dem Sinne sehe ich dich schon als vielleicht Büro-Improvisateurin.
Ja, ja? Das würde ich unterschreiben. Mhm.
Schön?
Ja, schön.
Schön bist du da?
Ja, schön bin ich.
Bleibst du noch ganz, ganz lange bei uns? Nicht unbedingt in dem Podcast, aber vielleicht beim An und für sich. Ob du je wieder einen Improkurs machst oder nicht, sei ganz, ganz allein dir überlassen. So, damit kommen wir zum Schluss von der 5. Folge der Impro-Lounge. Es ist an dieser Stelle, dass ich mich bei einigen Menschen bedanken darf. Darf ich mich zum Beispiel beim Dani Giger bedanken, ein toller Musikimprovisateur. Ich habe ihn noch nie auf der Bühne spielen sehen, das würde mich nochmal interessieren, aber Musik improvisiert er ganz toll, auch aus ganz viel Sicherheit heraus. Denn Dani hat die Musik und die Jingles für diesen Podcast gemacht und ich darf mich bei Valentina Scheiwieler bedanken, die sehr viel improvisiert in unserem Marketing drin und mir geholfen hat, diesen Podcast zu konzeptionalisieren. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine der wöchentlich erscheinenden Folgen und dass ihr auch mal in einen unserer anderen Podcasts reinhört, wo man auch schon mal die Dominik hat hören können im Impro for Business Podcast. Folgt uns doch auf Social Media oder in unserem WhatsApp-Kanal, um noch viel mehr über das An und für sich zu erfahren, was so zum Teil auch unter den Kulissen passiert. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Das war's mit der heutigen Impro Lounge. Vielen Dank, Dominik.
Danke, Gerd.